SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin, heute mit Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Was hat eine schicke Dachgeschosswohnung in Stuttgart mit der Klimakrise zu tun?
Wenn Sie heute eine Wohnung sich kaufen und 30 Jahre lang den Kredit abzahlen, dann wird die Mitte des Jahrhunderts bloß noch halb so viel wert sein.
Einfach, weil es im Sommer unterm Dach unerträglich heiß sein wird, sagt der Journalist Nick Reimer. Er und ein Kollege haben ein Buch über unsere Klimazukunft geschrieben. Mehr dazu gleich hier im Gespräch. Außerdem unter anderem, warum die Politik in Sachen Klimaschutz mehr Druck von der Straße braucht. Warum die Weltgesundheitsorganisation ihre Empfehlungen für Luftschadstoffe verschärft. Und warum forschende Kühe aufs Klo schicken. Jetzt nehmen wir Sie mit auf eine Zeitreise, rund 30 Jahre in die Zukunft. Wir wollen schauen, wie der Klimawandel das Leben im deutschen Südwesten verändern wird. Dominik Bartoschek.
Die Städte ächzen unter der Sommerhitze. Tropenkrankheiten breiten sich aus, Schienen verbiegen sich, die Wälder sterben. Deutschland 2050, so heißt ein Buch der beiden Journalisten Nick Reimer und Thoralf Staudt. Darin wird deutlich, dass die Zukunft sehr ungemütlich wird. Laut Daten des Deutschen Wetterdienstes ist die Durchschnittstemperatur in Deutschland gegenüber dem Beginn der Aufzeichnungen bereits um 1,6 Grad Celsius gestiegen. Bis spätestens 2050 dürften wir hierzulande bei einem Plus von 1,9 bis 2,3 Grad Celsius landen, mehr als das Pariser Abkommen als globales Limit bis Ende des Jahrhunderts festlegt. Daran können wir kaum noch etwas ändern, erklären die Autoren. Den größten Teil der Erhitzung, die wir um 2050 spüren werden, haben wir mit dem Ausstoß von Treibhausgasen längst ausgelöst. Das Klimasystem ist träge, CO2 bleibt hunderte Jahre in der Atmosphäre. Rund 2 Grad plus in Deutschland. Auf diese Zukunft müssen wir uns schon heute mindestens einstellen, selbst wenn die Menschheit ab sofort auf strengen Klimaschutz setzt.
Was heißt das für den deutschen Südwesten, für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz? Darüber habe ich vorab mit einem der Autoren gesprochen, mit Nick Reimer. Unsere Klimazukunft in Schlaglichtern.
Global. Das Gespräch.
Hallo, Herr Reimer.
Guten Tag, Frau Peik.
Wenn Sie heute in Stuttgart eine Wohnung suchen würden, käme es für Sie dann auch in Frage, eine Dachgeschosswohnung zu kaufen?
Die Experten haben uns davon abgeraten. Wenn Sie heute eine Wohnung sich kaufen und 30 Jahre lang den Kredit abzahlen, dann wird die Mitte des Jahrhunderts bloß noch halb so viel wert sein. Einfach weil es dann so unerträglich heiß im Stuttgarter Dachgeschoss sein wird, dass dort niemand mehr freiwillig wohnen will.
Also das ist dann rausgeschmissenes Geld?
Naja, so kann man das nicht sagen. Man kann so eine Wohnung ja kühlen. Aber der Wert einer solchen Wohnung, der ist eben nicht mehr derselbe wie heute. Die Experten sagen uns, gefragt wird Mitte des Jahrhunderts die Wohnung mit Garten und ein Baum, der Schatten spendet.
Stuttgart ist ja nicht die einzige heiße Stadt. Wo im deutschen Südwesten wird es in Zukunft besonders ungemütlich?
Die Region von Mainz, den Rheinstrom auf, die wird sich zu einem Hitze-Hotspot entwickeln. Die Experten sagen uns, dass in Mannheim und Karlsruhe, in der Region um Stuttgart oder um Freiburg, das Klima so werden wird wie heute in Mailand oder im Süden Frankreichs. Früher gab es in dieser Region keine 30 Tage, an denen das Thermometer über 25 Grad kletterte. Mitte des Jahrhunderts werden das schon mehr als 80 Tage im Jahr sein. Und Spitzentemperaturen von 45 Grad, die wird man dann im Sommer erleben.
Heißt das, es wird im Südwesten auch immer mehr Hitzetote geben?
Das steht zu befürchten. Wir können das natürlich nicht bestimmt sagen, aber die Gefährdung durch Hitze, die steigt natürlich.
Sie schreiben, gerade im Südwesten werden sich auch Tropenkrankheiten ausbreiten. Weshalb?
Wir sehen bereits heute, dass die Tigermücke und andere Mücken vom Süden her weiter nach Norden ziehen. Und mit den Mücken kommen eben auch neue Krankheiten. Da sind Mücken dabei, die heute in Italien schon die Malaria übertragen. Und wenn die Temperatur immer weiter steigt, dann werden die Mücken auch bei uns heimisch.
Klimawandel macht also krank. Wie wird der Klimawandel den Südwesten sonst noch treffen?
Mit der steigenden Hitze wird es auch zunehmend Trockenheit geben. Es werden vermehrt Dürretage auftreten. Und dazu kommt, dass leider auch, wenn es dann mal regnet, dieser Regen nicht mehr so schön fällt, wie wir ihn heute noch kennen, also als Landregen, sondern der wird dann innerhalb kürzester Zeit runterfallen. Und das sorgt dann dafür, dass es eben Fluten, so wie jetzt im Sommer, dann viel häufiger gibt. Die gab es ja auch in den Jahren davor immer wieder, zum Beispiel in Braunsbach, in Baden-Württemberg. Also das ist nichts Neues, es wird sich leider sehr stark zuspitzen.
Sie hören global das Umweltmagazin, das Gespräch mit dem Journalisten Nick Reimer über den Klimawandel im Südwesten. Was ändert sich denn für die Bauern? Wachsen am Bodensee künftig Kiwis statt Äpfel?
Auch das können wir nicht voraussagen, weil wir ja keine Propheten sind. Aber natürlich wird es in der Bodenseenregion so warm, dass die Bauern dort, die Obstbauern, Probleme bekommen werden. Ja, es gibt mittlerweile Versuche, in Brandenburg zum Beispiel Melonen und Kiwi anzubauen. Aber das Hauptproblem wird sein, dass mit den steigenden Temperaturen neue Krankheiten kommen, also neue Insekten, die das Obst befallen. Wir haben uns einen Fall angeguckt im Alten Land, wo eine Fruchtfliege die Kirschen befällt und die Kirschen somit unverkäuflich werden.
Der Klimawandel, der könnte ja auch große Konzerne im Südwesten treffen, wie die BASF oder Daimler. Inwiefern?
Wir haben uns angeguckt, wie Transportwege derzeit funktionieren. Und in den Trockenjahren mussten wir feststellen, dass BASF zum Beispiel eben Schwierigkeiten hatte, die Grundchemikalien über den Rhein ins Stammwerk zu bekommen, wegen Niedrigwasser. Tatsächlich musste BASF die Produktion anhalten und wir sehen das eben oft, dass diese Transportwege nicht mit dem Klimawandel gedacht sind. Wenn man linksrheinisch und rechtsrheinisch eine Eisenbahntrasse hat und die wird überflutet oder bei einem Starkregen werden durch Erdrutsche die Gleise lahmgelegt, dann hast du in der Regel heute noch keinen Plan B. Also viele Konzerne sind einfach nicht darauf vorbereitet.
Das waren jetzt nur einzelne Schlaglichter auf den Klimawandel im Südwesten. Das ließe sich ja beliebig fortsetzen. Sind wir ausreichend gerüstet für das, was da kommt?
Wir sind weder ausreichend gerüstet, noch haben wir uns klar gemacht, was das denn heißt. Wir sagen immer, wer so will, dass unser schönes Leben weiterbleibt, der muss jetzt in Klimaschutz einsteigen, und zwar in richtigen Klimaschutz. Klimaschutz ist Heimatschutz. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, warum wir in Deutschland immer noch Kohlekraftwerke laufen haben. Denn wenn wir nicht anfangen, ja, irgendjemand muss es ja anfangen.
Sie schreiben ja aber auch, wir können wohl gar nicht mehr verhindern, dass es bei uns bis 2050 rund 2 Grad heißer wird. Was können wir mit strengem Klimaschutz überhaupt noch erreichen?
Wenn wir uns die Klimamodelle angucken, dann sehen wir, dass so ab dem Jahr 2040, 2045 die Schere auseinandergeht. Wenn wir jetzt in massiven Klimaschutz einsteigen, dann wird sich die Lage ungefähr auf dem Niveau 2040, 2045 so einpegeln. Wenn wir aber keinen Klimaschutz betreiben, dann wird es richtig dramatisch.
Das will niemand. Wir müssen jetzt handeln, denn Klimaschutz bewahrt unsere Heimat, sagt Nick Reimer im Gespräch über den Klimawandel im deutschen Südwesten. Er und sein Kollege Thoralf Staudt haben ein Buch geschrieben über Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Es ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und kostet 18 Euro. Vielen Dank.
Bitteschön.
Endlich ernst machen mit dem Klimaschutz, das fordern auch die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future. Dieses Wochenende ist nicht nur das Wochenende der Bundestagswahl in Deutschland, es steht auch im Zeichen eines weltweiten Klimastreiks.
Climate Justice! Now!
Die junge Schwedin Greta Thunberg demonstriert schon seit mehr als 3 Jahren.
Seitdem ist nicht viel passiert. Wir haben immer noch eine Klimakrise, die Emissionen steigen an. Die Krise steht nicht im Mittelpunkt. Aber auf der anderen Seite ist das Bewusstsein größer geworden und wir sind eine globale Bewegung mit Millionen von Menschen. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Viele weitere müssen folgen. Immerhin, wenn man die Wahlprogramme in Deutschland durchblättert, könnte man meinen, mit Ausnahme der AfD ist Klimaschutz inzwischen bei allen großen Parteien als eins der wichtigsten Themen angekommen. Warum es trotzdem den Druck von der Straße braucht, erklärt Susanne Hennen aus der SWR-Umweltredaktion. Der Wahlkampf ließ schon mal zu wünschen übrig.
Das Thema Klima wird im Wahlkampf zwar diskutiert, aber ich sehe, dass es im Grunde fast gar nicht um Themen geht.
Sagt Professor Andreas Freitag von der FSU Jena. Stattdessen ging es häufig darum, ob Annalena Baerbock abgekupfert hat, welchen Fettnapf Armin Laschet wieder erwischt und wie Olaf Scholz sich aus Verantwortung entwindet. Dabei, so meint Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute, ist die Wahl am Wochenende schon aus schierer Notwendigkeit eine Klimawahl.
Wenn wir es jetzt nicht in der nächsten Legislaturperiode schaffen, diesen Wandel in Gang zu setzen in eine CO2-freie Welt, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Bei den Menschen im Land ist das angekommen. 44% fanden im Juli, dass Klima ein Megathema sei, gleichauf mit Corona. Und auch in allen Parteiprogrammen, außer bei der AfD, stehen ambitionierte Klimaziele. Allerdings, so die Politikwissenschaftlerin Professor Annette Elisabeth Töller, ist Papier geduldig.
Wenn man in die Programme reinguckt, dann sind es eigentlich nur die Grünen, die zu vielen Dingen sehr ausgefeilte Konzepte haben und für die das eben auch eine hohe Wichtigkeit hat.
Doch noch nicht einmal dieses Programm reiche aus, um das 1,5-Grad-Ziel zumindest theoretisch zu erreichen. Doch während sich die Grünen wenigstens Wege überlegt haben, belassen es die anderen Parteien mehr oder minder bei Absichtserklärungen. Die Linken etwa versprechen die Klimaneutralität bis 2035. So ambitioniert ist keine andere Partei.
Es reicht eben nicht, solche Ziele zu verkünden, ohne dann eben auch genau zu überlegen, wie man da hinkommt. Und ich glaube, die Komplexität dieser Aufgabe wird immer noch unterschätzt.
Glaubt Professor Johannes Orfall vom Karlsruher Institut für Technologie. Während die Linken in Sachen Klimaschutz einen starken Staat fordern, will die FDP es allein dem Markt überlassen. Der CO2-Preis soll es richten. Das ist pure Theorie, meint Niklas Höhne vom New Climate Institute.
Ich glaube, es ist viel zu einfach zu sagen, einen CO2-Preis auf alles und dann haben wir das Problem gelöst. Das ist nah an Polemik.
CDU und SPD halten offiziell an einem Kohleausstieg bis 2038 fest, wohlwissend, dass sich so die Ziele aus dem neuen Klimaschutzgesetz nicht erreichen lassen. Und auch sonst versuchen sie niemandem weh zu tun, versprechen ein bisschen Förderung der Luftfahrt hier und des Benzinpreises dort.
Das geht aber leider beim Klimaschutz nicht. Wir sind so spät dran, wir müssen reduzieren und dabei wird man Leuten auf die Füße treten.
Und da viele Politiker sich nicht trauen, das auch auszusprechen, ist der Druck von der Straße offensichtlich noch dringend nötig.
Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr uns die Zukunft macht!
Global, das Umweltmagazin. Von den Klimademos und der Bundespolitik direkt in den Kuhstall. Es klingt wie ein Witz, aber stubenreine Kühe können zum Klimaschutz beitragen. Martin Thiel.
Alles begann mit einer scherzhaft gemeinten Frage in einer neuseeländischen Radioshow. Kann man Kühe aufs Klo schicken? Man muss wissen, in Neuseeland wird etwa die Hälfte der klimaschädlichen Treibhausgase wie Methan und Lachgas von der Landwirtschaft, also auch von den Ausscheidungen der Kühe, verursacht. Ein paar Forscher lachten erst über die Frage, dachten dann aber darüber nach. Denn das Pipi aufzufangen und damit den Stickstoff zu beseitigen, bevor er Wasser verschmutzt oder sich in langlebiges Treibhausgas verwandelt, das würde tatsächlich im Kampf gegen den Klimawandel helfen. Denn das Problem ist nicht neu, weltweit gibt es Millionen Kühe und Rinder und weniger Pipi bzw. weniger Treibhausgase hätten tatsächlich einen Effekt. Und es wird schon lang an Problemlösungen geforscht, andere Projekte befassen sich mit der Züchtung von Nutztieren, die weniger Methan ausstoßen, es werden alternative Futtermittel ausprobiert, sogar an Impfungen von Tieren wird geforscht, damit sie weniger schädliche Gase produzieren. Ja, und so wurde aus einem Witz eine ernsthafte Untersuchung und Kühen wurde beigebracht, das Wasser zu halten und in einem speziellen Stall zum Pinkeln zu gehen. Denn man muss wissen, dass Kühe sehr viel Wasser lassen, bis zu 30 Liter am Tag. Und die neuseeländischen Wissenschaftler schätzen, wenn man 10-20% des Kuhurins auffangen und behandeln könnte, würde das tatsächlich einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Das abgefangene Urin würde sich dann eben nicht mit anderen Fäkalien vermischen, wodurch der Luftschadstoff Distickstoffoxid, also Lachgas, erzeugt wird. Nach Angaben der US-Umweltbehörde EPA machte das Lachgas 2019 etwa 7% aller Treibhausgase in den USA aus. Es lohnt sich also, eine Lösung für das Urinproblem der Kühe zu finden. Ja, und so funktioniert das Kuhklo. Tierverhaltensforscher haben ausprobiert, ob das, was mit kleinen Kindern funktioniert, wenn sie lernen, aufs Töpfchen zu gehen, ob das auch mit Kälbern funktioniert, nämlich mit Belohnung. 3-jährige Kinder bekommen ja dann gern mal eine Süßigkeit, wenn sie ins Töpfchen machen. Und Kälber bekommen auch was Süßes, so die Idee, und das hat funktioniert. In einem Versuchsstall in Mecklenburg-Vorpommern wurden junge Kälber in einen speziellen Latrinenstall gestellt und man wartete, bis sie pinkelten. Dann gab es eben eine Belohnung, eine süße Flüssigkeit. Und wenn die Kühe aber nach dem ersten Training außerhalb des Kuhklos pinkelten, bekamen sie einen Spritzer kaltes Wasser ab. Das mögen sie nicht. Und dann gab es mehrere Versuchsreihen und tatsächlich 11 von 16 Kälbern drängten dann in den speziellen Latrinenstall zum Pinkeln und eben zur Belohnung. Ja, und das Training hat nur 15 Tage gedauert, bis die jungen Kälber das raus hatten und stubenrein waren. So weit, so gut. Das war alles in einem Versuchsstall. Die nächste Herausforderung besteht jetzt darin, große Herden zu trainieren und es an Umgebungen wie Neuseeland anzupassen, wo die Tiere ja die meiste Zeit im Freien und eben nicht im Stall stehen. Und wie das die Wissenschaftler hinkriegen wollen, daran wird jetzt geforscht.
Martin Thiel über stubenreine Kühe als halbwegs klimaschonende Lösung für alle, die nicht gleich ganz auf Milch und Rindfleisch verzichten wollen. Wir brauchen nicht nur Klimaschutz, wir müssen uns auch an die Erdüberhitzung anpassen. Das gilt auch und gerade für die Landwirtschaft. Wir haben es vorhin im Interview schon gehört. Auch die Bauern in Tunesien werden künftig mit noch mehr Trockenheit zu kämpfen haben. Nun kehren viele von ihnen zurück zu traditionellem heimischem Saatgut. Denn die alten Sorten verkraften steigende Temperaturen besser. Carla Reiter.
Ein Anhänger voller Korn parkt am Rand des Feldes. Landwirt Mohammed Lassad bin Saleh füllt die Ladung in große weiße Säcke. Es ist Erntezeit im nordtunesischen Jdida, nur 30 Kilometer von der Hauptstadt Tunis entfernt. Wie viele weiße Säcke kann bin Saleh dieses Mal füllen? Das ist die große Frage, denn er baut seit ein paar Jahren traditionelles Saatgut an. Und das hat seit Jahrzehnten einen schlechten Ruf. Nicht so ergiebig zu sein, wie zum Beispiel genveränderte Sorten. Der französischen Nachrichtenagentur AFP erzählt er:
Jemand hat mir einen kleinen Sack Weizensaat gebracht, 5 oder vielleicht 10 Kilo. Die nationale Genbank sagte mir, ich solle diese traditionelle Saat mal ausprobieren, weil andere Bauern berichtet hatten, dass genau diese Almskeni-Sorte verschwunden ist. Ich habe es auf 300 Quadratmetern gepflanzt und es hat fantastisch funktioniert. Es ergab 7000 Kilo pro Hektar.
Am Anfang sei Landwirt bin Saleh skeptisch gewesen, erzählt er. Aber mit den alten Kornsorten gäbe es keine Probleme bei Dürreperioden und sie seien weniger anfällig für Schimmel. Tunesien zählt weltweit zu den 25 Ländern mit den geringsten Wasserressourcen. Da in allererster Linie die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung garantiert werden soll, wird dieses Jahr das Wasser für die Landwirtschaft rationiert. Mbark Benasseur von der Nationalen Genbank in Tunesien hat es sich deswegen zur Aufgabe gemacht, das lokale genetische Erbe zurückzuerobern.
Bis 2050 werden die Temperaturen um 1,8 Grad ansteigen, also ungefähr um 2 Grad. Und das Jahr 2050 ist nah. Das ist nicht so lange Zeit bis dahin. Sorten, die nicht resistent sind, werden verschwinden. Unsere Sorten sind Temperaturanstiege und Dürren seit Tausenden von Jahren gewöhnt. Also werden sie auch dem Klimawandel und dem Temperaturanstieg widerstehen.
Damit sich das Saatgut an seine Umwelt anpassen kann, braucht es Diversität, sagen Experten. In jeder Sorte stecke ein spezielles genetisches Wissen, das dann zum Beispiel im Umgang mit Dürre wichtig wird. Für Mohammed Lassad bin Saleh zählt der Ertrag. Er bestellt nun schon seit 7 Jahren seine Felder mit dem einheimischen Saatgut. Nie sei der Ertrag niedriger als 5000 Kilo pro Hektar gewesen. Und das bedeutet eine gute Ernte für ihn. Die Landwirtschaft mit den traditionellen Samen spart Kosten, sagen die Bauern. Weniger Ausgaben für Pestizide und auch für das Saatgut, das sie vor jeder Saison neu einkaufen mussten. Beim traditionellen Saatgut dagegen können die Bauern einfach einen Teil der Ernte aufheben und in der nächsten Saison aussehen. Aktuell aber müssen 70-80% des tunesischen Saatguts importiert werden. Mbark bin Nasser, Vorsitzender der Nationalen Genbank in Tunesien.
Indem wir die einheimischen Sorten bewahren, sorgen wir für eine sichere Nahrungsversorgung in unserem Land. Wenn du deine eigenen Sorten hast, bist du nicht auf die Sorten aus dem Ausland angewiesen.
Vor 11 Jahren hat Binda Sir angefangen, die Bauern vom traditionellen Saatgut zu überzeugen. 10 Bauern seien damals den Hinweisen der Gendatenbank gefolgt. Heute seien es fast 400 Bauern, die traditionelle Samen aussäten. Die Bauern profitieren und auch die Umwelt. Die alten Sorten werden weiter benutzt und tragen damit zur genetischen Diversität weltweit bei, von der den Vereinten Nationen zufolge schon 75% verloren gegangen ist.
Richtig tief durchatmen. Das kann gut tun. Aber dafür muss auch die Luftqualität stimmen. So scheint das auch die Weltgesundheitsorganisation WHO zu sehen. Sie hat ihre Empfehlungen für die Belastungen mit Luftschadstoffen zum Teil massiv verschärft. In einer neuen Leitlinie für Feinstaub und Stickstoffdioxid NO2. Den Wert für die NO2-Belastung senkt die WHO von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft auf 10. Viele Städte im Südwesten hatten gerade erst die alten Grenzwerte für Stickoxide erreicht. Mit Mühe und Not und unter Klageandrohungen. Warum diese teils drastische Verschärfung? Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion erklärt das so.
Die letzte Empfehlung, die ist 2005 ausgearbeitet worden. Da ist eine Menge Zeit ins Land gegangen und es gibt viele neue Studien, die zeigen, dass es schon in wesentlich niedrigeren Konzentrationen als bisher angenommen gesundheitliche Probleme durch Luftverschmutzung gibt. Die Europäische Umweltagentur geht davon aus, dass mehr als 400.000 Menschen vorzeitig sterben pro Jahr in Europa wegen des Drecks in der Luft. Und die WHO wiederum sagt jetzt, wenn ihre Richtwerte, die neuen für Feinstaub zum Beispiel PM2,5, das ist der ganz feine, eingehalten werden, dann könnten 80% der auf diesen Schadstoff zurückzuführenden vorzeitigen Todesfälle vermieden werden.
Die WHO gibt ja nur Empfehlungen. Wie realistisch ist es, dass die Politik diese Empfehlungen übernimmt und die neuen Werte dann rechtlich bindend werden?
Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Im Falle von Stickoxiden hat die EU bislang den WHO-Empfehlungswert als Grenzwert tatsächlich 1:1 übernommen. Und das Europäische Parlament zumindest hat im Frühjahr beschlossen, wenn die WHO neue Empfehlungen abgibt, dann soll die EU die Bitte auch in Grenzwerte übersetzen. Bei Feinstaub war das bislang nicht der Fall. Da liegen die EU-Grenzwerte deutlich über den WHO-Empfehlungen, auch schon den alten. Und was die WHO dafür gesundheitlich vernünftig hält, das muss noch lange nicht in ein EU-Gesetz übernommen werden. Auch der Beschluss des Parlaments reicht da nicht aus. Da müssen die Mitgliedstaaten und die Kommission, die müssen da alle zustimmen. Und bei diesen drastischen Kürzungen ist das eher nicht wahrscheinlich, dass das morgen kommt.
Aber wenn es kommt, was für Auswirkungen hätte das dann ganz praktisch für die Städte im Südwesten? Auch dazu Werner Eckert.
Also an allen städtisch verkehrsnahen Messstationen wird der neue Richtwert von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bei Stickoxiden deutlich überschritten. Auch 90% der sonstigen städtischen Messstellen liegen drüber. Und selbst im ländlichen Raum sind ganz, ganz viele Messstationen über diesem Empfehlungswert. Beim Feinstaub war bisher ja insgesamt es eher eine entspannte Situation, mit Ausnahme des Hotspots am Neckartor in Stuttgart. Aber wenn man die neuen WHO-Empfehlungen als Maßstab nimmt, dann wird er an praktisch allen Stationen im Südwesten gerissen, mal mit Ausnahme der Waldgebiete vom Westerwald über die Westpfalz bis zum Schwarzwald und zur Schwäbischen Alb. Aber ansonsten wären praktisch alle betroffen und müssten was tun. Möglichkeiten wären mehr Fahrverbote für Diesel und Geschwindigkeitsbeschränkungen.
Fahrverbote, Tempolimits. Bei diesen Stichworten ist eigentlich klar, der Streit um die Luftqualität in deutschen Städten geht weiter. Das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie es gut.